Teil 4 – Gerettet von meinem Geliebten. Kapitel 15 – Elia. Wie ich in Kapitel 9 erwähnt habe, wurde durch die Anschauung, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, ein Wesen sichtbar, das alles von seinem Vater empfangen hatte und von seinem Vater geliebt wird, einfach weil es sein Sohn ist und nicht aufgrund der Gaben von Macht und Position, die es besitzt. Diese Realität eröffnete zwei eindeutige Königreiche. Trotz der Tatsache, dass ich in den Künsten des Scherzens, der Metapher und des Schauspiels geschult war, was mich dahingehend beeinflusste, dass ich das wörtliche Lesen der Bibel vermied und das Bedürfnis hatte, in andere Realitäten zu fliehen, entwickelte sich das Wort meines Geliebten in Bezug auf das, was uns wertvoll macht, langsam in meinem Geist. Ich begann, die Wahrheit zu sehen. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8-9. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht habe und mich erkenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn an solchem habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Jeremia 9, Vers 23-24. Dieser neue Eckstein begann die Lehren, an die ich glaubte, in einem ganz neuen Licht zu offenbaren. Das Erwachen meiner Erkenntnis, dass Jesus alle Dinge als ein Geschenk von Liebe und Segen ererbt hatte, bewirkte ein Wachstum in dem Verständnis, dass viele Glaubenslehren auch Geschenke der Liebe von dem Vater durch Christus sind. Die Kraft des Gesetzes und den Sabbat zu halten oder sich dem Gericht zu stellen, kommt nicht von innen, sondern von oben. Obwohl ich dies zuvor verstandesmäßig begriffen hatte, hatte ich doch an einen unabhängigen Jesus als meinen Erlöser festgehalten und daher tendierte ich unwissentlich zu dieser Methode in meinem Umgang mit dem Gesetz, dem Sabbat und dem Gericht. Aber jedes Mal, wenn ich über diese Worte nachdachte, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, konnte ich umso mehr erkennen, dass die Fähigkeit, das zu tun, was Gott fordert, von ihm als ein Geschenk zu uns kommt. Als ich von Bibellehre zu Bibellehre fortschritt, erkannte ich die Liebe des Vaters für mich durch seinen Sohn. Eines Tages rief mich der Gedanke, was ist mit der Dreieinigkeit? Sollten wir nicht die Schriften vor dem Hintergrund dessen studieren, was du über beide Königreiche gelernt hast? Sofort kam eine Eingebung in meinem Sinn, geh da lieber nicht weiter. Doch dann noch ein eindringlicherer Gedanke. Würde ein echter Protestant einen Aufruf ablehnen, die Bibel zu studieren, um alles zu prüfen? Schon allein die Tatsache, dass ich Angst verspürte, dieses Thema zu untersuchen, sagte mir, dass ich es erforschen müsste. Ich wusste, dass jeder Glaube, der der Angst nachgab, keine solide Plattform war. So begann ich, das Thema zu studieren. Aus irgendeinem Grund sprangen mir die Worte von Johannes 5, Vers 26 ins Auge. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Johannes 5, Vers 26. Ich war vorher nicht in der Lage gewesen, diesen Text wörtlich zu lesen, weil das zu tun das Prinzip der Unabhängigkeit zerstört hätte. Wenn Unabhängigkeit die Essenz der Göttlichkeit ist, dann war es unmöglich, diesen Text mit der Bedeutung zu lesen, dass der Vater es seinem Sohn verlieh, Leben in sich selbst zu haben, was selbst existentes Leben andeutet. Jetzt war es so einfach, es schlicht zu lesen. Der zweite Grund, der mich glauben ließ, dass Gott dieses Leben seinem Sohn gab, war, weil Christi Wert als der göttliche Sohn nicht in seinen innewohnenden Qualitäten bestand, sondern in seiner Beziehung zu seinem Vater. Dieser Lichtblitz entlarvte völlig die falsche Verschmelzung von Jesus, die ich so lange in meinem Denken gehegt hatte. Plötzlich war der falsche Christus, der mir verkündet worden war und von mir geliebt und angebetet wurde, enttarnt. Jesus war kein Ausdruck von absoluter Unabhängigkeit, er war ein Sohn, der seinen Vater liebte und alles von ihm empfing. Plötzlich leuchteten überall Textstellen auf. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, Johannes 1, Vers 18. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, Johannes 17, Vers 3. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 8. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus 1, Vers 1. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 6. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Matthäus 16, Vers 16 bis 17. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, war vom Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Sprüche 8, Vers 22 bis 24. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Entzündet durch die Worte, die bei Christi Taufe verkündigt wurden, und angefacht durch die Bedeutsamkeit des Konflikts mit Satan über seine Sohnschaft, explodierte mein Geist in eine intensive Schreiberfahrung, die zu dem Buch The Return of Elijah, die Rückkehr Elias, wurde. Verschiedene Gedankenströme liefen zusammen und kamen auf dem einen, den einzig wahren Eckstein des geborenen Sohnes zur Ruhe. Der gesegnete Sohn, der Sohn, an dem der Vater Freude hat, der Sohn, dem alles gegeben wurde, was der Vater hatte. Ein Sohn von vertrauendem, liebevollem Gehorsam an die vollkommene, wohlwollende Autorität seines Vaters. Ich fühlte mich wie Isaac Newton, als er die wahre Bedeutung eines zu Boden fallenden Apfels erfasste. Als das Buch fertig war, kann ich mich lebhaft daran erinnern, wie ich mein Haupt in den Sternenhimmel erhob und wie die Jünger ausrief: Wir haben den Messias gefunden. Johannes 1, Vers 41. Tränen strömten aus meinen Augen, als ich die Realität begriff, dass ich ihn gefunden hatte. Ich hatte ihn wirklich gefunden. Die Wahrheit ist, dass er mich gefunden hatte. Und wie froh ich war, gefunden zu werden. Der geborene Sohn Gottes stand wie ein gewaltiger Fels vor mir und ich beschloss auf der Stelle, mein Haus auf diesen kostbaren Eckstein zu bauen. Die dunklen Nebel des Verführers, die meinen Geliebten verborgen hatten und ihn vor mir verschlossen hielten, wurden aufgelöst durch das herrliche Licht dieses Sohnes, der alles geerbt hat. Die Stimme Elias rief tief in meine Seele: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Malachi 3, Vers 23 bis 24. In der Tat war der Geist Elias gekommen und hatte mein Herz zu dem Vater und seinem Sohn gekehrt. Meine sehnsüchtige Suche nach Freiheit von endloser Bewertung und Leistung fand ihren Schlusspunkt in dem geborenen Sohn des Vaters, der vor ihm steht als seine Freude, ohne sich in irgendeiner Weise auf Macht, Weisheit oder Ruhm zu verlassen, sondern einfach nur auf das gesegnete Wort des Vaters von Annahme, Liebe und Wohlgefallen. So wie der wahre Charakter und die Person meines Geliebten im Licht des einfachen Zeugnisses der Schrift Form annahm, so wuchs auch das Gefühl von Scham aus dem Erkennen meiner Liebe und meines verbotenen Verhältnisses mit dem unabhängigen Betrüger, der mir mein Leben lang den Hof gemacht hatte. Gefangen in dem Griff der Drei-in-Einem-Konstruktion mit dem Namen Dreieinigkeit, hatte ich unwissentlich Barabbas anstelle meines Geliebten gewählt. Ich brachte die stechende Scham über diesen Götzendienst zu unserem Vater und bat ihn um Vergebung durch das vergossene Blut meines Geliebten. Friede, Freude und Liebe überfluteten meine Seele, aber ich wurde beeindruckt, nicht zu vergessen, wo ich herkam, damit ich zu anderen gnädig sein könnte, die das gleiche Schicksal erlitten hatten wie ich. Diese Tage fühlten sich ganz von Neuem so an wie meine erste Liebeserfahrung, als ich vor dem Opferaltar stand und meinen Geliebten betrachtete, der dort für mich starb. Nun zeigte sich mir der Sinn dieses Opfers als das echte Geschenk des Vaters, um seine irrenden Kinder zurückzugewinnen. Meine Lernerfahrung im Heiligen mit dem Leuchter und dem Schaubrot in Verbindung mit der stetigen Fürbitte meines Geliebten bereiteten den Weg für Elia, den Pfad für meine Füße zu ebnen und die liebevolle Umarmung meines Geliebten zu finden. Ich sehnte mich danach, mit meinem Geliebten ins Allerheiligste einzutreten, aber es gab noch weitere Hindernisse, die beseitigt werden mussten, und mehr Erkenntnis darüber, wie sehr mein Götzendienst mich beeinträchtigt hatte. Ein Psalm Davids: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleugnung herumträgt auf seiner Zunge? Wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten? Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält? Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, der wird ewiglich nicht wanken. Psalm 15, Vers 1-5. So viele Jahre hatte ich versucht, mein Haus sowohl auf meinem Geliebten aufzubauen, wie auch auf dem unabhängigen Verführer. Da waren Holz und Stoppeln in meinem Fundament, die entfernt werden mussten, damit ich aufrecht gehen, Gerechtigkeit ausüben und die Wahrheit in meinem Herzen sprechen konnte. Diese Prüfungen würden das natürliche Ergebnis meiner Bereitschaft sein, meine Liebe für meinen Geliebten vor meinen Brüdern zu bekennen. Aber bevor ich manche dieser Prüfungen mit euch teile, möchte ich euch einige Gründe zeigen, weshalb ich Freude an meinem Geliebten habe.